Ja, danke, Jesus, dass wir wirklich durch das, was du für uns getan hast, so vor dir stehen dürfen. Und wie es dazu kam, dazu gibt es jetzt auch etwas, das die Magi und die Anna für die Kinder vorbereitet haben. Und sie haben uns zwei Gäste mitgebracht. Also lasst euch überraschen, was jetzt kommt, liebe Kinder.
Ja, hallo Wolli. Wie geht's dir denn?
Gut, dir?
Ja, mir auch. Soll ich dir was erzählen?
Ja.
Stell dir vor, ich habe lesen gelernt.
Wie cool.
Das ist richtig cool. Da kann man ganz tolle Geschichten lesen. Soll ich dir eine vorlesen? Weißt du, ich habe heute in der Früh gelesen, in der Bibel, und eine tolle Geschichte gelesen. Magst du die hören?
Ja, ich hole mir schnell meine Requisiten.
Okay, dann können die Kinder auch mithören vielleicht.
Ja.
Die daheim zuschauen, oder?
Ja.
Also, ich fange an, okay? In der Bibel steht, dass auch viele Frauen mit Jesus unterwegs waren. Eine hieß Maria, eine Salome und noch eine, die hieß auch Maria. Und es gab noch viele andere, sie waren gerne bei Jesus. Sie waren mit Jesus unterwegs und hatten viel mit ihm erlebt. Das war eine tolle Zeit. Sie waren glücklich. Aber jetzt waren sie ganz traurig und mussten weinen. Sehr traurig waren sie. Jesus war nicht mehr da. Jesus war gestorben. Jesus war getötet worden und dann in ein Grab hineingelegt worden. Maria weinte, wenn sie an die schöne Zeit mit Jesus dachte. Salome nahm sie dann in den Arm, aber sie war auch sehr traurig. Kommt, lasst uns zum Grab gehen, sagten sie. Wir bringen das duftende Öl zu seinem Grab. Und so gingen sie los. Das Grab war eine Höhle mit einem Felsen. Und vor der Höhle war ein großer Stein. Schaut, da ist schon das Grab, sagte Maria zu den anderen Frauen. Aber schaut doch mal, rief Salome, der Stein. Er ist nicht mehr vor dem Grab. Wie kann das sein? Hat ihn jemand weggerollt? Der Stein war wirklich nicht mehr vor dem Grab. Ein Engel war gekommen und hatte den Stein weggerollt. Die Frauen liefen schnell zum Grab und schauten hinein. Dort sahen sie noch einen Engel. Sucht ihr Jesus? Fragte der Engel. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus lebt. Da staunten die Frauen und wunderten sich und waren ganz außer sich. Wow, sagten sie, Jesus war wieder lebendig geworden. Jesus war der Sieger, er war der Stärkste, sogar stärker als der Tod. Jetzt brauchten sie nicht mehr traurig zu sein. Jesus ist lebendig. Er lebt auch heute noch, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Jesus ist immer da. Er ist immer bei dir und lässt dich nie alleine. Juhu!
Juhu,
Jesus lebt! Juhu! Das ist doch toll!
Und weißt du, was ich gelernt habe?
Nein, was denn?
Im Sport?
Nein, sag mir.
Einen Schnauzstand.
Was? Einen Schnauzstand? Das ist ja richtig akrobatisch. Tut das nicht weh?
Nein.
Nein? Toll,
Wolli. Aber ich würde auch gern lesen können.
Magst du lesen lernen?
Ja.
Na komm, dann nehmen wir die Zettel mit und gehen jetzt üben. Aber vorher sagen wir Tschüss zu den Kindern.
Tschüss.
Tschüss. Und auch zu den Eltern und zu allen, die zugeschaut haben. Tschüss.
Ja, danke liebe Wolli, danke liebes Schäfchen für die coole Botschaft für die Kinder. Es gibt die Botschaft für die Erwachsenen. Und ich bete noch kurz. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns die Bibel als dein Wort gegeben hast, wo wir lesen und lernen können, was du für uns getan hast, wer du bist, wie du über uns denkst und wo alles drinnen steht, was wir wichtig ist, was für uns wichtig ist, damit wir dir gut nachfolgen können. Und so bete ich, dass jetzt auch diese Botschaft, dass du durch diese Worte zu unseren Herzen sprichst. Ich bete, dass das Futter fürs Herz wird, für die Seele und nicht nur für den Kopf. Und dass wir ein Stück mehr alle miteinander begreifen, was wir an dir haben und was du für uns getan hast. Amen. Ich habe heute eine andere Bibelstelle als üblich vorbereitet. Heute möchte ich euch nicht, zu Ostern liest man üblicherweise aus den Evangelien vor, wo das ja sehr ausführlich beschrieben ist, die Kreuzigung, wie Jesus zum Tod verurteilt wurde, wie er gekreuzigt ist, wie er gestorben ist, wie er dann wieder auferstanden ist. Das ist gut, wenn wir das lesen und wenn wir das kennen, diese Stellen. Ja, aber für heuer, ja, für dieses Mal zu Ostern habe ich was anderes am Herzen. Und zwar möchte ich euch aus dem Hebräerbrief vorlesen, aus dem ersten Kapitel, die allerersten Verse. Ich lese die Verse 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Wie bin ich auf diese Bibelstelle gekommen? Ich habe es heuer am Herzen gehabt, ein bisschen einen Blick darauf zu werfen, dass Ostern kein einmaliges und einzigartiges und unvorhergesehenes Ereignis war. Das, was Jesus zu Ostern für uns getan hat, ist ja eingebettet in einen Plan, den Gott mit den Menschen verfolgt, seit es die Menschen gibt. Seit wir durch die Trennung von Gott, die seinerzeit passiert ist, der wir im Schöpfungsbericht lesen, ist Gott uns immer wieder nachgegangen. Er ist uns immer nachgegangen. Es war sein Interesse. Er war immer dahinter, diese kaputte und zerstörte Beziehung zu ihm wieder in Ordnung zu bringen. Und dass Jesus am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, nach 3 Tagen, ist der Höhepunkt dieses Plans. Und dieses Kommen von Jesus, dieses Erlösers, das ist ja schon im Alten Testament, schon in der Zeit vor Jesus, in viele Jahrhunderte vorher haben die Propheten das schon vorhergesagt. Im Buch Daniel finden wir sehr konkrete Aussagen dazu. Aber auch, dass die bekannteste und berühmteste ist in Jesaja im Kapitel 53, wo sehr genau beschrieben und vorhergesagt wird, dass ein Unschuldiger sterben wird, dass ein Unschuldiger für uns hingerichtet werden wird. Und warum ist mir das so wichtig? Wir leben in einer Gesellschaft, die irgendwie so die Tendenz hat, Gott für alles die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Schuld fürs Böse, die Schuld für alles Negative in der Welt. Das ist so, höre ich immer wieder, nicht? Warum lässt Gott das zu? Und diese ganzen Geschichten und diese ganzen Aussagen der skeptischen Leute. Und die Wahrheit, was Gott uns in seinem Wort sagt, ist eigentlich das Gegenteil. Nicht Gott hat die Menschen verlassen, sondern die Menschen haben Gott verlassen. Nicht Gott hat uns mit bösen Dingen bestraft, sondern wir als Menschen haben uns fürs Böse entschieden. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann tun wir das ja laufend im kleinen Maßstab. Und es passiert im Kleinen genauso wie auch im Großen, in der Weltpolitik und so weiter. Also es passieren immer wieder böse Dinge, weil wir als Menschen uns fürs Böse entscheiden und nicht, weil Gott uns das jetzt so vom Himmel runterschmeißt, um uns zu bestrafen. Ja, wir müssen mit den Konsequenzen leben, die bleiben uns nicht erspart. Aber Gott ist daran interessiert, das zu lösen, uns da herauszuholen und uns davon zu befreien. Und das macht er seit wir uns von Gott bewusst getrennt haben. Und davon dass Gott uns nachgeht, und davon spricht ja auch die Stelle schon ganz am Anfang. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Gott redet beständig, Gott hat immer gesprochen. Er geht uns beständig nach, und wenn, ich merke das ja auch in unserem Leben. Ich weiß auch, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, schon da ist Gott mir nachgegangen, hat mich beschützt und bewahrt vor Dingen, die furchtbar gewesen wären. Ja. Und wir sind es, die dann immer wieder vor Gott davonlaufen und nicht Gott, der vor uns davonläuft. Die Wahrheit ist, Gott hat alles für uns getan, damit wir wieder zu ihm zurückkehren können. Und es sind wir als Menschen, die dieses Angebot immer wieder nicht annehmen wollen. Was finden wir noch in dieser Bibelstelle? In dieser Bibelstelle steht auch sehr klar drinnen, wie groß der Preis ist, den Jesus bezahlt hat und was er auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Und was das Jesus gekostet hat, wird deutlich, wenn wir uns die Stelle noch ein bisschen genauer anschauen, was da über Jesus steht. Da steht, durch Jesus ist das ganze Universum erschaffen worden. Der Vater hat Jesus alles anvertraut, was geschaffen ist, im Sichtbaren wie im Unsichtbaren. Die Schöpfung ist ja viel größer als das, was wir mit unseren menschlichen Sinnen wahrnehmen können. Jesus ist das unverfälschte Abbild von Gott, von unserem himmlischen Vater. Und Jesus trägt durch seine Kraft das ganze Universum. Und dieser Jesus, der so unglaublich mächtig, stark und herrlich ist, der war sich nicht zu schade, als Baby geboren zu werden und als Mensch in dieser Welt zu leben. Und das müssen wir uns, das ist auch etwas, das wir so gern vergessen. Jesus hat zu einer Zeit gelebt, die mit der, in der wir leben, überhaupt nicht zu vergleichen ist. Es war eine Welt ohne moderne Medizin, es war eine Welt ohne Schmerzmittel, es war eine Welt ohne Sicherheiten. Es war eine Welt, in der das Leben eines einzelnen gewöhnlichen Menschen relativ wenig wert war. Im Römischen Reich war Sklaverei die Säule der Gesellschaft. Der Reichtum und der Wohlstand und die Macht des Römischen Imperiums hat ganz wesentlich auf der Sklaverei aufgebaut. Und so brutale Strafen wie eine Steinigung hat man für richtig und angemessen gehalten. Da haben wir gesagt, ja, wenn jemand Gott lästert, dann hat sich der das verdient und dann gehört das so. Und das ist die Zeit, in die Jesus hineingeboren wurde. In dieser Zeit hat Jesus gelebt und gewirkt, und in dem Umfeld wurde er, der nie irgendetwas Böses gemacht hat, sondern nur Gutes, nur Heilung, Befreiung und Wiederherstellung gewirkt hat, aus reinem Kalkül von einer machtversessenen religiöser Führerschaft wie ein verabscheuungswürdiger Verbrecher hingerichtet. Was mich an dieser Bibelstelle so tief berührt, ist dieser unglaubliche Kontrast zwischen dem, wer Jesus eigentlich ist, und dem, was er bereit war, um unseretwillen auf sich zu nehmen. Und dieser unglaubliche Kontrast zwischen Jesu Herrlichkeit in der unsichtbaren Welt, wir lesen das ganz, ganz eindrücklich, wenn wir in der Offenbarung des Johannes lesen, wie geplättet im wahrsten Sinn des Wortes Johannes war, als er den verherrlichten, auferstandenen Jesus gesehen hat. Lest euch das durch am Anfang der Offenbarung. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben in meinen Notizen. Zwischen dieser Herrlichkeit und seinem Tod, wie die schäbigsten Verbrecher gekreuzigt sind, Sklaven und Außenseiter geworden. Das ist ein extrem krasser Unterschied. Und da fehlen mir eigentlich die Worte, um das zu beschreiben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das nicht wirklich begreifbar, dieser Kontrast, dieser große Unterschied. Aber es zeigt mir, es gibt mir eine Ahnung davon, wie unendlich wichtig ich Gott bin und wie unendlich wichtig wir als Menschen Gott sind. Wenn er bereit ist, das auf sich zu nehmen, um die kaputte, von uns bewusst zerstörte Beziehung wiederherzustellen. Das dürfen wir uns nie vergessen in der ganzen Geschichte. Es war ja unser Fehler, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es war ja nicht Gottes Schuld, sondern unsere. Und trotzdem ist Gottes Liebe so groß, dass er einfach so viel auf sich genommen hat, um uns mit ihm wieder zu versöhnen. Und da bekommen wir eine Ahnung davon, wie unendlich wichtig wir Gott sind, wenn er das auf sich genommen hat. Wir haben schon angekündigt, dass wir uns in den vorangegangenen Predigten, dass wir uns jetzt mit dem Thema Jüngerschaft beschäftigen wollen. Damit werden wir uns bis in den Herbst wahrscheinlich hinein in den Predigten beschäftigen. Und was heißt Jüngerschaft ganz praktisch? Da geht es ganz praktisch, wie geht es mir mit meiner persönlichen Jesus-Nachfolge? Wie geht es mir mit meiner persönlichen Weiterentwicklung? Wo stehe ich da? Unser Ziel ist klar, Jesus hat uns dazu berufen, seine befreiende Kraft, seine bedingungslose Zuwendung, seine Liebe in unser ganz persönliches Umfeld, also dort, wo wir hier und jetzt stehen, hineinzubringen. Und wie gesagt, nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Das ist unser Auftrag, zu dem wir jetzt berufen sind. Wie das ganz praktisch geht, das hat er uns vorgelebt. Das hat er selber gemacht. Wir haben ihn als Vorbild. Er zeigt uns, wie das ganz konkret gehen kann. Die Kraft, um das zu tun, hat er uns mit dem Heiligen Geist gegeben. Seit Pfingsten haben wir den Heiligen Geist. Er gibt uns die Kraft und die Vollmacht, um das auch wirklich praktisch zu leben. Wir haben die Bibel als Gottes niedergeschriebenes Wort und Anleitung, wie eine gelungene Nachfolge ausschaut. Die Voraussetzungen sind da und Gott hat von seiner Seite her alles gemacht, damit wir aus Gottes Sicht ein gelungenes Leben führen können. Und jetzt ist die Frage, warum spießt sich das dann immer wieder? Warum scheitern wir? Warum gelingt uns das nicht? Und unser aller Problem ist, dass wir Teil einer zerbrochenen, verlorenen Welt sind, die Gott ablehnt. Bei uns in Österreich sind wir Teil einer Gesellschaft, die zutiefst von einer Ablehnung von allem Übernatürlichen und von allem Spirituellen geprägt ist. Wir haben mehrere Jahrhunderte, seit der Aufklärung haben wir das, passiert das, dass uns eingehämmert wird, richtig gehend, dass Religion ist und Glaube ist was Rückständiges, es ist was Primitives, dass der moderne, aufgeklärte Mensch nicht mehr nötig hat. Glaube und Religion sind in diesem Weltbild die Feinde eines modernen, aufgeklärten und selbstständigen Menschen. Sie gelten, Religion und Glaube gelten als Quelle von Unfreiheit, Gewalt und Unmündigkeit. So denken die Menschen, so denkt unsere Gesellschaft über Glaube und Religion. Also nicht alle, aber doch wesentliche Teile. Wir haben die 68er-Bewegung hinter uns mit ihrer Rebellion gegen Autorität, gegen traditionelle Werte, mit ihrer Rebellion auch gegen die Weisheit und das Wissen des Alters. Auch das haben die mit, haben die gebracht, dass wir keinen Respekt mehr vor alten Menschen haben und vor dem, vor ihrer Lebenserfahrung. Und jetzt, ganz aktuell, steckt man in einer, mitten in der Postmoderne, die sowieso keine allgemeingültigen Werte mehr akzeptieren will, und wo das einzige Maßstab dafür gut und richtig ist, das, was sich jetzt gut und richtig anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es gut und richtig. So denken viele, nicht oder nicht wenige Menschen heutzutage. Ja. Und das ist dieses Umfeld, aus dem wir herauskommen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Je nachdem, wann das war, haben uns unterschiedliche Dinge unterschiedlich stark geprägt. Aber das hat alles tiefe Spuren in uns hinterlassen. Wir sind zutiefst geprägt von der offensichtlichen, aber auch von den verdeckten und unausgesprochenen Wertvorstellungen unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und vieles davon ist nicht vereinbar mit dem, was Jesus über uns über ein gelungenes Leben sagt. Und deswegen, weil das uns so tief geprägt hat, spießt er sich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nach unserer Entscheidung für Jesus in einen Prozess hineinkommen, der in Wirklichkeit unser Leben lang dauern wird. Und indem wir Schritt für Schritt lernen, wer ist Gott überhaupt, wie denkt er uns über uns und was erwartet er von uns. Und darum geht es beim Thema Jüngerschaft, dass wir da einfach Schritt für Schritt vorangehen und Schritt für Schritt immer tiefer in das hineinwachsen, in einen Lebensstil, in eine Geisteshaltung, in einen Charakter, in eine Herzenshaltung eigentlich, die der Herzenshaltung von Jesus entspricht. Und das führt mich zurück zur Stelle im Hebräerbrief, weil die Frage ist, wenn wir Jesus nachfolgen sollen, dann müssen wir wissen, wer ist das? Wer ist dieser Jesus, dem wir nachfolgen sollen? Nachfolger, damit ist gemeint, Menschen, die sowas in der Art wie Abziehbilder von Jesus sind. Das ist so wie einer, der alles nachmacht. Ja. Aber dabei meint Gott nicht Äußerlichkeiten. Es heißt jetzt nicht, dass wir uns jetzt alle einen Jesusbart, die Männer zumindest, und einen Jesushaare wachsen lassen müssen, weil das wird bei mir sowieso nichts mehr. Und mit dem Bart hat es auch immer schon schlecht ausgeschaut bei mir. Da bin ich nicht mit so üppigem Bartwuchs gesegnet. Aber darum geht es nicht. Es geht, Gott hat uns ja unglaublich vielfältig geschaffen. Er hat in jeden von uns was Einzigartiges hineingelegt. Und Gott liebt diese Vielfalt. Das ist ja seine Ausdruck von seiner Größe, seiner Kreativität, dass wir so unterschiedlich sind. Aber er wünscht sich, dass sich durch diese bunte, großartige Vielfalt etwas hindurchzieht, nämlich eine Grundhaltung, die seiner Grundhaltung und seinem Wesen entspricht. Wer war Jesus also? Jesus ist Gott selbst, wenn wir wieder zurückkommen zum Hebräerbrief. Durch ihn ist alles geschaffen und er hält alles zusammen. Und trotzdem war Jesus sich nicht zu schade, Mensch zu werden, sich unsere Schuhe anzusehen und als Höhepunkt seines sich selbst von einem hasserfüllten Mob grausam umbringen zu lassen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das ist für mich so ein Spannungsfeld, das mein Vorstellungsvermögen völlig sprengt. Weil auf der einen Seite diese Größe und Herrlichkeit und auf der anderen Seite diese völlige Aufopferungsbereitschaft. Und Jesus selber sagt, es gibt keiner hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus wirklich gemacht. Das hat Jesus wirklich gemacht. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat es opfern lassen, bewusst, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Und für mich gibt es keine Worte, die die Größe der Liebe und Zuwendung Gottes zum Ausdruck bringen können. Der Paulus versucht es im Philipperbrief in ähnlichen Worten wie im Hebräerbrief zusammenzufassen. Ich lese euch vor aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 6. Er, also Jesus, der Gott in allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Das ist das Beispiel, das er uns gesetzt hat. Er war sich wirklich für nichts zu schade, um uns zu befreien. Er war bereit, wirklich buchstäblich alles dafür aufzugeben. Und das ist unglaublich viel mehr, was er aufgegeben hat, als wir uns vorstellen können. Was wir verdient gehabt hätten, wäre Gottes Zorn gewesen. Aber was wir bekommen haben, ist Gottes unendliche Gnade und seine Freundlichkeit durch Jesus. Und Gottes unendliche Gnade und Freundlichkeit wird zu Ostern so deutlich wie nirgendwo sonst. Ostern ist der absolute Höhepunkt dessen, wie Gott sich uns gezeigt hat. Wie er uns seine Liebe zu uns bewiesen hat. Es gibt keinen größeren Beweis der Liebe als das, was Jesus wirklich für uns gemacht hat. Es ist der Höhepunkt von göttlicher Liebe und Hingabe an uns zerbrochene und verlorene Menschen. Dass Jesus bereit war, das alles auf sich zu nehmen, von Gott selbst getrennt zu sein und wie ein verfluchter Verbrecher hingerichtet zu werden. Und das ist das stärkste Zeichen dafür, wie sehr wir Menschen Gott am Herzen liegen und wie ernst es Gott damit ist, wenn er durch Paulus im 1. Timotheusbrief im Kapitel 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Was, wenn nicht das, was zu Ostern passiert ist, ist der schlagende Beweis dafür, wie ernst es Gott ist damit, dass es wirklich will, dass das keine leeren Worte sind, sondern dass er wirklich alles auf sich genommen hat, um uns das zu ermöglichen. Und als Nachfolger von Jesus folgen wir nicht irgendeinem bewundernswerten Menschen oder irgendeinem spirituellen Lehrer. Ich meine, Jesus war der größte spirituelle Lehrer aller Zeiten, das stimmt schon. Aber das ist nur ein klitzekleiner Ausschnitt von dem, wer Jesus wirklich war und ist. Er ist so viel mehr. Als Nachfolger von Jesus folgen wir einem lebendigen Gott nach, der uns unglaublich liebt, der so sehr an uns interessiert ist und der bereit war, alles für uns zu geben, damit wir endlich wieder so leben können, wie wir eigentlich gebaut sind. Nämlich, wir sind geschaffen für die enge Gemeinschaft mit Gott. Das ist sozusagen der Sollzustand, diese enge Gemeinschaft mit Gott ist der Sollzustand, auf dem wir als Menschen eigentlich hinkonstruiert sind. Wir funktionieren nicht anders in Wirklichkeit, außerhalb dieser Beziehung. Wir verpassen das Eigentliche, wir werden unser eigentliches Ziel und unsere eigentliche Bestimmung außerhalb dieser Beziehung zu Gott nicht erreichen. Da können die Dinge, die wir nach menschlichem Ermessen schaffen und gewinnen und erzielen, noch so groß sein. Ja. Das eigentliche Ziel werden wir verpassen, wenn wir nicht in dieser Beziehung zu Jesus leben. Und das ist dieser Jesus, dem wir nachfolgen. Und wer, wenn nicht er, ist es wert, dass wir für ihn alles aufgeben? Und wenn wir für ihn alles aufgeben, ja, dann ist das jetzt nicht, was da ein böser Tyrann von uns fordert, der uns da jeden Spaß und jede Freude nehmen will, so wie das so ein Bild ist, das so durch viele Köpfe durchgeistert vom bösen Gott, der uns den ganzen Spaß nehmen will. Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Jesus hat dasselbe für uns gemacht. Jesus verlangt kein bisschen mehr als das, was er selber bereit war zu geben. Und in Wirklichkeit hat Jesus viel mehr gegeben, weil das, was Jesus aufgegeben hat, war ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, unglaubliche göttliche Größe. Das, was wir aufgeben sollen, ist ein menschliches Leben, das in Wirklichkeit irreparabel ist, wenn wir es außerhalb der Beziehung zu Gott leben. In Wirklichkeit sind wir eingeladen, etwas, das sowieso nicht funktioniert, aufzugeben für etwas, das uns ewiges Leben schenken kann und uns zurückführen kann in eine ewige Bestimmung und zu einem ewigen Ziel. Und damit wir, so wie Jesus nach seiner Auferstehung, eben etwas unvergleichlich Besseres erhalten. Ostern ist der Höhepunkt der Zuwendung Gottes zu den Menschen, zu uns, zu mir und zu dir. Und lassen wir uns doch darauf ein. Und es ist egal, ob du Jesus noch überhaupt nicht verstanden hast und diese Entscheidung für Jesus noch vor dir steht oder ob du so wie ich gehe jetzt seit über 30 Jahren mit Jesus. Aber auch ich brauche das immer wieder, mich neu auf Jesus einzulassen, mich immer wieder noch einen Schritt tiefer auf ihn einzulassen, immer bereit zu sein, ein Stück mehr zu lernen, mich noch ein Stück mehr von ihm verändern zu lassen, damit ich ihm noch ähnlicher werde und damit ich noch besser das leben kann, was er sich von mir wünscht. Es ist dieser immer wiederkehrende Prozess und deswegen ist es auch, weil das so ein immer wiederkehrender Prozess ist, ist es auch gut, wenn wir den Tod und die Auferstehung von Jesus jedes Jahr wieder aufs Neue feiern. Wir brauchen diese jährlichen Feste. Wir als Menschen brauchen das, um in diesem Prozess drinnen zu bleiben, um nicht zu vergessen, auf welchem Fels wir stehen, wenn wir mit Jesus gehen, wer alles erhält, wer alles zusammenhält und wer dieser Gott ist, der alles für uns getan hat. Und jeder Schritt in diese Richtung ist ein Schritt näher an sein Herz und für uns und für die ganze Menschheit. Und ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Liebe, die du uns gezeigt hast. Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich bewiesen hast, wie sehr du uns liebst. Dass wir es vor Augen haben, wie wichtig wir dir sind. Dass du, Jesus, ja, dass man dir einfach nicht vorbeikommt, an dieser bedingungslosen Liebe, an dieser Selbstaufopferung, um uns ein neues und besseres Leben zu ermöglichen. Und ich bete, Jesus, dass du das wirklich noch tiefer in unser Herz hineinsinken lässt. Ich bete, dass du uns hilfst, das immer noch besser zu verstehen. Ich bete, dass du uns hilfst, immer wieder neu Ja zu dir zu sagen. Oder wenn wir diesen Schritt noch nicht gemacht haben, dass du uns hilfst, diesen ersten Schritt auf dich zuzumachen, weil du so viel für uns getan hast, weil wir uns dann nicht auf ein leeres Versprechen und nicht auf schöne Worte und nicht auf eine Philosophie einlassen und nicht auf irgendein religiöses Denkgebäude, sondern weil wir uns damit auf einen Gott einlassen, der ganz real sich für uns hingegeben hat, der ganz real alles gegeben hat, damit wir zu ihm zurückkehren können. Lass uns noch viel tiefer verstehen, wie wichtig wir dir sind und wie wert du es bist, dass wir wirklich unser Leben dir ganz hingeben. Danke, Jesus, dass du uns gerne bei der Hand nimmst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns in diesem Prozess führst, Schritt für Schritt. Und danke für dieses unglaubliche Geschenk, dass wir deine Kinder sein dürfen und uns immer wieder freuen dürfen können darüber, was du für uns getan hast. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Dazu werden wir wieder ein bisschen umbauen. Wann, wenn nicht heute, ist ein guter Zeitpunkt, um uns an das zu erinnern und das zu vergegenwärtigen, was Jesus für uns getan hat. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 11. Kapitel ab Vers 23, wo Paulus schreibt: Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Und ich möchte euch einladen mit den schönen Worten, die ich in der evangelischen Kirche gelernt habe, wo man dann immer sagt: Kommt und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Bevor die Babsi jetzt noch den Schlusssegen spricht für uns, möchte ich euch noch eine Idee weitergegeben, die mir heute jemand als Nachricht zugeschickt hat. Wir laden euch ein, die Frühaufsteher unter euch und auch die Nicht-Frühaufsteher, als einmalige Aktion. Der stille Flashmob passiert so: Wir reden nichts, wir sagen nichts, wir stellen uns den Wecker früh, bevor die anderen Menschen aufstehen, So 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh. Oder so. Nehmen Sie eine Kreide. Wer Kinder hat, hat sicher eine Asphaltkreide zu Hause daheim herumliegen. Und schreiben irgendwo bei uns in der Gegend, in der Nähe von unserem Wohnhaus, wo wir sind, auf den Gehsteig. Der Herr ist auferstanden. Als Botschaft an die Menschen um uns herum und als Ermutigung und gute Nachricht, dass wir einen lebendigen Gott haben, der so viel für uns getan hat.
Und für den Schlusssegen könnt ihr jetzt da, wo ihr seid, aufstehen oder auch sitzen bleiben. Ihr könnt auch die Hände heben. Ich lese euch aus 4. Mose 6, 24 bis 26 den aaronitischen Segen vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr, unser guter Gott, erhebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. Es ist wirklich sehr schön, dass wir diesen Ostergottesdienst gemeinsam feiern konnten. Diesmal ganz anders. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr als Familien dabei wart. Ich möchte diesen Ostersegen über euch aussprechen. Und wir alle stellen uns da dazu. Ihr seid gesegnet. Ihr sollt erfüllt sein, auch mit Freude, mit dieser übernatürlichen Freude, dass Jesus auferstanden ist. Lass dich einzeln und euch als Familie einfach fallen in die liebenden Hände und Arme von unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn du alleine bist, sei getrost, der Herr ist mit dir. Wir wünschen euch alle hier vom Novum ein wunderschönes Osterfest morgen, ein schönes Frühstück. Macht es euch richtig schön mit Blumen und Deko. Freu dich am schönen Wetter und wir sehen uns wieder. Tschüss.
Tschüss.